Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Alle 12 Teamlizenzen hat die Formel E für die Saison 13 verkauft. Darunter auch ein zweites Porsche-Werksteam, welches in der Saison 2026-27 neben dem bestehenden an den Start gehen wird. Dazu gibt es die ersten Eindrücke vom Gen 4-Test aus Monte Blanco und einer unsicheren Zukunft von Mitch Evans in Richtung Gen 4-Ära. Mein Name ist Luca Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen zu E-Pod Folge 382. Lang ist es nicht mehr hin zum Saisonstart und da freuen wir uns drauf. Machen in dieser Folge aber in gewisser Weise einen richtigen Schritt, auch schon in Richtung neues Fahrzeug. Mit dem Gen 4 Fahrzeug kommt ja einiges Neues dazu. In gewisser Weise bleibt ja vieles auch bestehen und bestehen bleibt auch mein Experte und viel Kompetenz und die kommt diesmal weiterhin von Tobi Würz von eFormel.de. Hallo Tobi.
Hallöchen Luca, grüß dich.
In dieser Folge wird einiges spannend sein. Wir reden über die neuen Gen 4 Autos, beziehungsweise die ersten Eindrücke, die wir aus Spanien bekommen haben, beziehungsweise auf das, was ja auch teammäßig ansteht. Da wird also auch 25/26 einiges geboten sein.
Definitiv. Wir hatten ja ein paar große News diese Woche, die teilweise ein bisschen überraschend kamen, aber schon so einen kleinen Ausblick geben, wie die Gen 4 Ära dann tatsächlich aussehen könnte. Und ich freue mich auf jeden Fall darauf.
Ja, und auf das, was eben gekommen ist in den letzten beiden Wochen, das machen wir jetzt im Newsüberblick.
Großes Feld. Die Formel E hat alle Startlizenzen für Saison 13 verkauft. Das Starterfeld vergrößert sich dann auf 24 Autos.
Großes Commitment. Porsche hat bekannt gegeben, mit 2 Werksteams in der Gen 4-Ära an den Start zu gehen.
Großer Test. Die ersten Gen 4 Testfahrten der 5 Formel E Hersteller haben vergangene Woche in Monte Blanco stattgefunden.
Große Abwesenheit. Mitch Evans war in Monte Blanco nicht dabei. Der Neuseeländer hat nämlich noch keinen Vertrag für die Gen 4 Ära.
Und große Ambitionen. Lola und Lucas Di Grassi haben gemeinsam den DGR Lola vorgestellt. Ein elektrisches Konzeptfahrzeug, das schneller als die Formel 1 sein soll.
Und damit kommen wir zum ersten Thema, nämlich 2 Werksteams bringt Porsche an den Start und das zum Start der Gen 4 Ära. Das war die große Nachricht der laufenden Woche. Mit 4 Werksautos wird man also an den Start geben, neben dem bisherigen Werksteam, was dieses Jahr aus Pascal Wehrlein und Nico Müller bestehen wird, soll dieses zweite Werksteam nämlich auch ein Nachwuchsteam darstellen. Der Porsche Talent Pool kennt man ja in gewisser Weise aus den Porsche Cup Serien und jetzt will man das in gewisser Weise auch umsetzen, sodass die Nachwuchsfahrer große Chancen bekommen, Tobi. Wie müssen wir uns das vorstellen und wie hat sich das in gewisser Weise dargestellt?
Ja, zunächst einmal Porsche sagt, das Nachwuchsteam soll nicht nur Nachwuchsfahrer beinhalten, sondern da geht es auch um Ingenieursnachwuchs. Hier will Porsche auch neue Talente im Ingenieursbereich an den Elektromotorsport heranführen. Und Fahrer ist natürlich ein Thema. Als potenzielle Fahrer für das Nachwuchsteam wurden schon in der ersten Zeit David Beckmann und Ayan Chan Güven gehandelt. Die beiden haben ja tatsächlich so ein bisschen Formel-E-Erfahrung schon. David Beckmann ist ja die abgelaufene Saison leider nicht ganz so erfolgreich für Cupra Kiro gefahren mit einem Porsche-Antrieb. Ayan Chan Güven hat sein Formel-E-Debüt in Berlin gegeben beim Rookie-Test und da auch durchaus überzeugen können mit der zweitschnellsten Rundenzeit, die er insgesamt gefahren ist, nur geschlagen von Kushmaini im Mahindra. Das sind mögliche Kandidaten, aber du hast es auch schon angesprochen, die Porsche Junioren könnten ebenfalls in der Formel E starten. Porsche hat ja da jedes Jahr einen Sichtungslehrgang, der stattfindet und daraus wird dann mindestens ein neuer Porsche Junior übernommen. Das läuft auch schon seit einigen Jahren, dieses Programm. Die aktuelle Runde läuft, glaube ich, gerade derzeit in Portimão in Portugal. Ist es natürlich auch eine Option, da jemanden in die Formel E zu bringen, der zwar mit Porsche verbandelt ist, aber noch nicht so viel Single-Seater-Erfahrung hat. Dafür würde sich so ein Nachwuchsteam auf jeden Fall anbieten. Denn wenn man mal ehrlich ist, im Werksteam, das auch in Zukunft um die Titel kämpfen soll, ist der Einsatz eines Rookies wohl sehr unwahrscheinlich. Das ist ein Konzept, was es natürlich nicht nur bei Porsche in der Formel E gibt. manche Leute sehen da Parallelen zum Red Bull-Ansatz in der Formel 1. Da gibt's ja auch das Red Bull Racing Team, das große Werksteam, das um die Weltmeisterschaft kämpft. Es gibt aber auch das, ja, früher hieß es Toro Rosso, dann hieß es Alpha Tauri und mittlerweile heißt es Racing Bulls Team, wo junge Fahrer unterkommen sollen und so an die Formel 1 und auch an das Red Bull-Werksteam herangeführt werden sollen. Luca, was hältst du denn davon? Ist das ein Konzept, was deiner Meinung nach erfolgreich sein könnte?
Also auf jeden Fall. Man hat ja in gewisser Weise ja umstrukturiert bei Porsche. Man ist aus der Langstrecken-Weltmeisterschaft ausgestiegen und man möchte ja sicherlich auch seinen bestehenden Fahrern und auch die Leute, die dann nachkommen, das heißt im Endeffekt ja auch den Nachwuchs etwas bieten, wo man auch auf Zukunft bauen kann. Und die Formel E ist ein wichtiger Standpunkt für Porsche jetzt seit den letzten Jahren. Und deshalb, wenn man sagt, okay, man baut sich in gewisser Weise dann auch ein zweites Werksteam auf, kann sowas natürlich auch perspektivisch sein. Du hast es angesprochen, David Beckmann und Ayan Chang Gewen, gerade beim Letztgenannten, hat ja jetzt in den letzten Monaten Gutes gezeigt. Nicht nur in den GT-Fahrzeugen, sondern auch bei der Formel E. Also von daher wäre das ja auf jeden Fall eine Möglichkeit für ihn ja auch dort einzusteigen. Deshalb, klar, erweitert man dadurch sein Programm und auch seine Präsenz innerhalb der Formel E und wie gesagt Nachwuchs. Da ist Porsche ja, finde ich zumindest, in den letzten Jahren immer großer Vorreiter gewesen. Und wenn man da eben seine eigenen Jünglinge dann auch beim Erwachsenwerden zuschauen kann und das nämlich mit einem Formel E Nachwuchsprogramm und je nachdem später ins Werksprogramm umsteigen kann, je nachdem zur Weltmeistertitel führen kann, wäre das natürlich auch eine große Geschichte für das Hause Porsche. Und deshalb macht das mehr als nur Sinn, also so in gewisser Weise auch den, wie du es schon angesprochen hast, den Red Bull Ansatz zu wählen.
Man muss natürlich auch sagen, das ist für die Formel E quasi eine Win-Win-Situation. Porsche verstärkt damit nicht nur sein Commitment zur Formel E, nachdem da das Thema Motorsport ja jetzt groß auf dem Prüfstand gestanden hat und man sich entschieden hat, wie du schon richtig gesagt hast, aus der WEC werkseitig, zumindest mit dem Hypercar, auszusteigen. Der Formel E bringt es natürlich wenig, wenn sie eine Lizenz rumliegen haben, die keiner nutzt. Das heißt, die Formel E hat da auch einen riesengroßen Vorteil von, dass zwei zusätzliche Fahrzeuge am Start stehen. Natürlich, es gibt Leute, die jetzt kritisieren, dafür verlässt man die WEC, um noch zwei zusätzliche Autos in der Formel E an den Start zu bringen. Auf der anderen Seite, wenn man sich mal so bisschen die Kosten anguckt, glaube ich, steht das in keinem Verhältnis zueinander. Also die zwei Formel-E-Teams sind immer noch deutlich, deutlich billiger, als das Hypercar-Projekt in der WEC gekostet hat. Von daher, und das ist ja auch das, was Thomas Laudenbach explizit sagt, dass man in der Formel E für einen überschaubaren Geldbetrag tatsächlich relativ viel auch zurückbekommt. Für Porsche spielt natürlich auch der Transfer vom Rennsport auf die Straße eine Rolle und da hat man ja jetzt kürzlich den Porsche Cayenne Electric präsentiert, der tatsächlich auch mit einigen technischen Lösungen in die Serie geht, die in der Formel E entwickelt wurden und da beim 99X Electric, so heißt das Formel E Auto von Porsche, zum Einsatz gekommen sind.
10 Teams und 20 Fahrzeuge beinhaltet dieses Starterfeld für Saison 12 der FIA Formel E Weltmeisterschaft, also wie zuletzt in der Gen 1 Ära, also zu Beginn der Formel E. Aber das soll sich jetzt eben laut einem Medienbericht von Il Messaggero ändern, nämlich für das kommende Jahr sollen die beiden verbliebenen Teamlizenzen verkauft worden sein. Also ist man damit wieder vollkommen ausgeschöpft mit 24 Fahrzeugen. Neben Porsche, was wir gerade besprochen haben, soll auch nun Stellantis eine Lizenz erworben haben. Was wir sehen werden, Stellantis in dieser Konstellation ist ja mit Citroën, die neu dabei sind in dieser Saison und eben schon seit Jahren etabliert DS. Aber, Tobi, wer folgt denn da jetzt in gewisser Weise, wenn man bei Stellantis jetzt sogar schon drei Lizenzen beinhaltet?
Da muss man noch erstmal einen Schritt zurückgehen. Drei Lizenzen hat man tatsächlich nicht. Die Lizenzen gehören den Teams. Das ist einmal das Team Penske, das mit DS-Antrieben an den Start geht. Und das Team, früher hieß es MSG Racing, was jetzt Citroën Racing ist. Also die Lizenzen gehören Stellantis nicht selber und das soll sich jetzt ändern, denn Stellantis will in der Gen 4 erstmal selbst ein Team einsetzen. Und das hatten wir schon vor einigen Monaten, da gab's große Gerüchte rund um den Monaco Grand Prix, nämlich soll es sich dabei um das Team Opel Motorsport handeln. Klar ist, du hast es angesprochen, Citroën ist zu dieser Saison erst eingestiegen. Und das soll nicht nur ein Einjahresding sein, sondern die Marke soll langfristig in der Formel E fahren. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall schon mal zwei Marken, mit denen Stellantis auch in Zukunft fahren wird. Eine davon als Werksteam. Was mit der Marke DS Automobiles passiert, ist aber unklar. Es hielten sich lange Zeit schon Gerüchte, dass eine Trennung vom Einsatzteam Penske schon beschlossene Sache sei. Jetzt hört man wieder andere Gerüchte, dass wohl doch die Möglichkeit besteht, dass die Zusammenarbeit von DS und Penske weitergehen kann, sodass wir dann auch in Zukunft, auch in der Gen 4-Ära, DS-Penske hätten. Dann lass uns aber doch mal einen Blick auf das potenzielle Starterfeld in der Saison 13 werfen. Fangen wir mal mit Stellantis an, über die wir gerade gesprochen haben. Citroën wird mit Sicherheit weiterhin an den Start gehen. Opel neu dabei, DS Penske mit einem Fragezeichen, aber dann hätten wir ja schon mal drei Teams. Porsche Antriebe, da haben wir zwei Porsche Werksteam, auch schon eben besprochen, dann wären wir bei fünf. Cupra Kiro soll, so hört man, Porsche Kundenteam bleiben, sodass wir auch sechs Porsche Antriebe in der Formel E sehen werden. Wie sieht es denn bei Nissan aus, Luca?
Ja, bei Nissan in gewisser Weise ändert sich ja was. Nissan ja weiterhin dort natürlich sein eigenes Auto betreibt. Aber man wird ja wechseln und das macht ja Andretti, nämlich von Porsche zu Nissan. Also hat man jetzt dort einen anderen Partner dafür gefunden. Jaguar, muss man sagen, ist ja noch in gewisser Weise in der Schwebe, wer dann noch dazu kommt.
Genau. Jaguar Werksteam ist klar, das wird auch weiterhin an den Start gehen. Envision, so hört man, soll auch nach der Gen 3-Ära, in der Gen 4-Ära weiterhin Jaguar Kundenteam bleiben. Die große Unbekannte ist Mahindra. Mahindra wird ja aller Voraussicht nach nicht mit einem eigenen Antrieb an den Start gehen. Und da sollen konkrete Gespräche mit Jaguar laufen. Aber unabhängig davon soll Mahindra auch gleichzeitig mit Nissan sprechen und möglicherweise da das zweite Kundenteam werden. Also vier Nissan-Fahrzeuge sicher, vier Jaguar-Fahrzeuge sicher im Feld. Und Mahindra würde sich dann demzufolge für einen dieser beiden Antriebe entscheiden, sodass wir da nochmal sechs Autos hätten. Bliebe noch der Lola-Antrieb, Lola Yamaha Abt, ja, seit der Gen 3 Evo-Ära am Start und bleibt natürlich auch in der Gen 4 dabei, sodass wir tatsächlich wieder auf ein volles Formel-E-Starterfeld von 24 Fahrzeugen kommen werden. Das hatten wir ja zuletzt in Saison 7.
Das hatten wir nämlich auch das letzte Mal besprochen und angekündigt, nämlich der Gen 4 Test in Montblanco. Nachdem die ersten Bilder schon rausgekommen sind, die ersten Renderings und Fotos, gab es das Fahrzeug dann auch wirklich zu sehen. Im spanischen Montblanco fand ein Herstellertest statt, bei dem alle fünf eingeschriebenen Hersteller teilnahmen. Stellantis schaffte mit 179 Runden in den ersten beiden Tagen die größte Distanz. Und da fällt einer auf, der überraschenderweise hinterm Steuer war und den kennen wir immer noch aus dem Formel-E-Zirkus.
Auf jeden Fall. Wir zeichnen heute auf am Mittwochnachmittag, der 19. November und das ist ausgerechnet sein 44. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch an André Lotterer, der diese 179 Runden am Stellantis Gen 4 Testträger hinter sich gebracht hat. Wir wissen leider nur die Daten von den ersten beiden Tagen in Montblanco. Sollen anschließend noch zwei weitere Testtage stattgefunden haben. Da war das Wetter aber dem Vernehmen nach wohl nicht ganz so gut. Da sollte dann Nick Cassidy den Stellantis-Boliden übernehmen. Gucken wir mal auf die anderen Hersteller. Nissan ist auch mehr als 100 Runden gefahren, 108 um genau zu sein. Benoit Trelogier hat da am Steuer gesessen. Überraschenderweise keiner der Stammfahrer des Nissan-Teams. Bei Jaguar fuhren Neuzugang Antonio Felix da Costa und der neue Ersatzfahrer Stoffel van Dorn insgesamt 84 Runden. Porsche hat nur 32 Umläufe geschafft mit Nico Müller am Steuer. Lola hat sogar nur 7 Installationsrunden gefahren. Da haben Zane Maloney und Lucas Di Grassi abwechselnd hinterm Steuer gesessen. Und zusätzlich war auch der Testfahrer Hugh Barter mit dabei. Man muss aber dazu sagen, Porsche und Lola haben jeweils weniger Sessions bestritten als die anderen drei Hersteller. Insgesamt war es so, dass die Hersteller sich das über die Tage aufteilen durften und insgesamt 6 Sessions bestreiten durften. Von den jetzt ausgewerteten, wo wir die Daten haben, haben Stellantis, Nissan und Jaguar schon 4 Sessions zurückgelegt, die anderen Hersteller daher etwas weniger. Zum Thema Performance-Runden Zeiten, glaube ich, kann man noch gar nichts sagen, wenn man sieht, Lola hat nur 7 Installationsrunden gefahren, davon keine einzige gezeitete. Ich glaube, da ist es noch viel, viel, viel zu früh. Es ging da tatsächlich jetzt erstmal nur drum zu gucken, funktioniert der Antrieb überhaupt? Und dafür muss man aber sagen, hat Stellantis mit 179 Runden doch schon richtig gut vorgelegt, oder Luca? Das scheint ein richtig guter Start für den neuen Antrieb von Stellantis, also potenziell das Opel-Werksteam zu sein, oder?
Absolut. Ich meine, da würden ja alle 3 Teams potenziell ja auch profitieren. Klar, du hast es schon angekündigt, in gewisser Weise müssen wir da super, super vorsichtig sein, noch vorsichtiger als bei den Vorsaisontests. Aber ich denke mal, wenn das Auto erstmal schon mal läuft, kann man da nicht viel falsch gemacht haben. Klar, wenn man jetzt sieht, dass Porsche und Lola nur eine Session weniger bestritten hatten als die anderen, ist das schon in gewisser Weise ein deutlicher Unterschied. Aber ich denke mal, dass sich da noch einiges tun wird. Gerade im nächsten Jahr bei den Tests werden wir dann, ich sage es mal, die ersten richtigen Umläufe dann auch sehen und da auch eine erste Einschätzung bekommen. Aber ich denke mal, wie du es schon gesagt hast, wenn es schon mal auf der Zuverlässigkeitsseite gut läuft, dann kann es performancetechnisch nur besser werden.
Und ein Hinweis noch dazu, es ist natürlich möglich, dass einzelne Hersteller gar nicht ihren kompletten Antriebsstrang getestet haben, sondern nur einzelne Komponenten. Das Gen 4 Auto hat ja einen Standardantrieb, eine Standard-Hinterachsaufhängung, einen Standard-Inverter, den man durchaus als Hersteller auch drin lassen kann, wenn man die Testfahrten bestreitet, nur um dann zum Beispiel den eigenen Elektromotor zu testen. Das wissen wir an der Stelle natürlich überhaupt nicht. Niemand hat tatsächlich in alle Autos reingeguckt und kann das mit Sicherheit beantworten. Von daher alles sehr mit Vorsicht zu genießen. Möglicherweise ist Stellantis ja eines der Teams, das sehr, sehr viele Standardkomponenten verwendet hat und deshalb auch so viel mehr Runden fahren konnte als andere anderen Hersteller. Aber das ist an der Stelle reine Spekulation. Ich glaube, da haben wir jetzt natürlich auch noch ein ganzes Jahr Zeit, die Hersteller haben, um die Autos vorzubereiten. Müssen wir, glaube ich, einfach mal abwarten, wie sich das in den kommenden Monaten entwickeln wird.
Für dieses Thema hat Mitch Evans möglicherweise nicht ein ganzes Jahr Zeit, nämlich in Monteblanco fehlte er. Der Grund, schlicht und einfach, dass er keinen Vertrag für die Gen 4 bisher hat und deshalb durfte der auch nicht mittesten. Auch wenn er aktuell gerne bei Jaguar bleiben möchte, ist eine Verlängerung noch nicht finalisiert und daher kann es gerüchteweise ihn zu Nissan schlagen, was sich dieses Gerücht seit längerem schon halten wird. Vor allen Ding, Tobi, muss man sagen, ist diese Kausalität Mitch Evans, Jaguar, Nissan und jemand, den man erst zuletzt als Ersatzfahrer dazu geholt hat, gar nicht mal so unspannend.
Genau, Stoffel van Dorne ist da das große Thema. Der ist ja von Jaguar als Ersatzfahrer verpflichtet worden, soll gleichzeitig aber auch einen unterschriftsreifen Vertrag von Hyundai bzw. von Genesis für die WEC gehabt haben, den allerdings nicht unterschrieben haben, weil er sich weiterhin auf die Formel E konzentrieren will. Und da muss ich mich ernsthaft fragen, warum soll er sich als Ersatzfahrer auf die Formel E konzentrieren? Er ist, hatten wir eben schon, in Monteblanco den Jaguar gefahren. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz klares Zeichen dafür, dass Jaguar auf jeden Fall mittelfristig mit Stoffel van Dorn als Fahrer plant. Und da man vor der Saison ja auch Antonio Felix da Costa geholt hat als neuen Fahrer, sieht das für mich doch sehr danach aus, als dass der Portugiese und der Belgier möglicherweise das neue Fahrerduo bei Jaguar bilden könnte in der Gen 4-Ära. Es wirkt auf jeden Fall in gewisser Weise verdächtig, dass sowohl Felix da Costa als auch Van Dorn in Monteblanco dabei gewesen sind und das Auto gefahren haben. Also ich würde vermuten, dass die beiden auf jeden Fall in der Gen 4-Ära auch mit einem Jaguar-Antrieb Rennen fahren werden. Ob einer der beiden vielleicht bei einem Jaguar-Kundenteam landet und Mitch Evans beim Werksteam bleibt, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, kann man an der Stelle nicht ausschließen. Aber wenn ich Geld drauf wetten müsste, würde ich sagen, das ist dann doch eher etwas unwahrscheinlich. Mitch Evans seit Saison 3 bei Jaguar, eine Woche nach dem Saisonfinale in London, jährt sich sein Testdebüt für die Marke zum 10. Mal. Luca, was denkst du, ist da nach 10 Jahren die Zeit für einen Tapetenwechsel gekommen?
Ich denke mal schon. Du hast es schon angesprochen, Van Dorn getestet, das neue Fahrzeug in Montblanco. Er, wie gesagt, mit Evans nicht dabei, aus angesprochenen Gründen. Und ich denke mal, nach 10 Jahren, das ist auch schon echt eine lange, lange Zeit, auch im modernen Motorsport, für einen Hersteller zu fahren, ist schon extrem stark. Und in gewisser Weise, klar, ist vielleicht auch für Mitch Evans mal Zeit, sich ein neues Team anzuschließen. Wie gesagt, Nissan hält sich ja in gewisser Weise schon lange, dass er möglicherweise dort einen neuen Hafen einfahren könnte, was das Team betrifft. Aber wäre schon extrem schade, weil Mitch Evans und Jaguar, finde ich, passte immer irgendwie zusammen. Und er war in gewisser Weise auch immer die Konstante in diesem Team. Ich denke mal, vielleicht war es auch daran gelegen, wir erinnern uns zurück, der verpasste WM-Titel in London. Vielleicht war es ja auch da möglicherweise ein einschneidendes Erlebnis, auch für ihn. Deshalb kann es auch durchaus sein, dass er dann dadurch einen Wechsel anstrebt. Aber das ist ja auch alles nur Interpretationssache. Aber nach 10 Jahren, denke ich, kann man auch möglicherweise mal seinen Arbeitgeber wechseln. Und im Teleskop schauen wir auf ein interessantes Konzeptfahrzeug.
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Ein Konzeptfahrzeug, das in dieser Woche vorgestellt wurde, ist der DGR Lola. Wie der Name verrät, wurde der 600 Kilowatt starke Elektroeinsitzer von Lucas Di Grassi entworfen. Dank seinem modularen Batteriedesign, dem permanenten Allradantrieb, aktiver Aerodynamik und 2 Turbinen, die den Ground-Effekt des Fahrzeugs verstärken sollen, gelangen dem Auto bei Simulationen extrem schnelle Rundenzeiten. 4,3 Sekunden soll der DGR Lola in Monaco dabei schneller gewesen sein als die Pole-Runde von Lando Norris in diesem Jahr in der Formel 1. Der Brite hatte eine Rundenzeit von 1 Minute und 9,954 Sekunden aufgestellt, die schnellste Runde, die jemals in Monaco gefahren wurde. Der neue DGR-Lola sollte daher eine Zeit von 1 Minute 5,6 schaffen können. Luca, irre Leistungsdaten, eine irre Rundenzeit, die da in den Raum gestellt wird. Wie wahrscheinlich ist es denn aus deiner Sicht, dass es dieses Auto wirklich jemals geben wird? Es wäre nicht das erste Konzeptfahrzeug, was tatsächlich nie gebaut wird.
Das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich meine, durch Simulationsdaten und in gewisser Weise viel Leistung kann man einiges darstellen, ob das technisch möglich ist. Ich denke mal schon, weil die Elektromobilität und auch die Formel E, muss man sagen, zu dem Kontext hat sich ja in den letzten Jahren extrem entwickelt. Das sehen wir ja allein schon Gen 3 zu Gen 3 Evo und jetzt auch bald zu den Gen 4 Fahrzeugen. Aber ob das dann auch so kommt und realistisch ist, ich bin da sehr skeptisch, nicht, dass die Zeit nicht unmöglich wäre, sondern eher, ob das Auto in gewisser Weise dann auf die Straße kommt, wie du sagst, und da auch mal es zu einem Versuch kommt, die Zeit möglicherweise zu schlagen, weil ob da vielleicht nicht gewisse Personen etwas dagegen haben, wäre auch mal interessant zu hinterfragen.
Möglich ist es natürlich. Auf der anderen Seite, man braucht auch schon einen Haufen Kohle, um so ein Projekt dann auch tatsächlich in die Tat umzusetzen, um das Auto wirklich zu konstruieren, zu bauen. Lucas Di Grassi sprach davon, dass er plant, dass es in 2 Jahren gebaut sein soll, das Auto. Ich bin da auch eher vorsichtig. Ich glaub's tatsächlich erst, wenn wir das Auto physisch irgendwo sehen werden.
Hingegen brauchen wir zum Überlegen und zum Umsetzen von Fragen für das Grid Dummies Quiz keine 2 Jahre, denke ich mal zumindest. Wir machen weiter in der nächsten Runde in unserem beliebten Quiz. Dabei darf weiterhin unser Quiz-Champion, Tobi Würz, seine erste Frage stellen.
Meine erste Frage, Luca, ich beziehe mich heute bei meinen Fragen so ein bisschen auf Porsche. Die haben ja bekannt gegeben, mit 2 Teams zukünftig an den Start zu gehen. Und außerdem ist es fast auf den Tag genau 6 Jahre her, dass sie ihr Debüt in der Formel E gefeiert haben. Kannst du mir denn sagen, auf welchem Startplatz sich der beste Porsche beim Formel E-Debüt qualifiziert hat?
Gut, goldene Mitte wäre immer gut, deswegen sage ich jetzt einfach mal Platz 10.
In Diriya 2019 hat das heutige Geburtstagskind André Lotterer, da haben wir es mal wieder, sich auf den besten Startplatz für einen Porsche qualifiziert. Und es war Platz 7. Ich hätte dir plus minus einen Platz gegeben. Platz 10 ist leider zu weit weg, daher bleibt es beim 0 zu 0.
Gut, ich beschäftige mich heute hingegen mal so ein bisschen um die Strecken für diese Saison und habe in gewisser Weise mal ein bisschen Mathematik betrieben und mich so ein bisschen gefragt, wie lange ist eine Rennrunde im Durchschnitt in der Formel E, wenn wir alle Strecken der Saison 2025-26 zusammenrechnen würden. Dabei kleiner Disclaimer, da wir die aktuelle Strecke von Miami in der Länge noch nicht kennen, habe ich jetzt einfach mal die alte genommen.
Okay, du hast also Homestead genommen und bei Sanya hast du den Wert von 2019 genommen, richtig?
Genau, also alle Kilometerangaben stammen von E vom B.
Also ich weiß, Monaco ist mit einer der längsten mit 3,3 Kilometer. Berlin hat knapp 2 Kilometer, ist im aktuellen Kalender ziemlich die kürzeste. Also wäre etwas zwischen 2 und 3 Kilometer vermutlich das Ergebnis. Shanghai ist auch relativ lang. Ich tendiere dazu, dann eher Richtung 3 Kilometer zu gehen. Ich sage einfach mal 2800 Meter.
Und das ist auch absolut richtig. Also es ist ein bisschen mehr als 2,8 Kilometer, es sind glaube ich 2,82, aber ich habe jetzt einfach mal abgerundet auf genau 2,8 Kilometer. Also das ist absolut korrekt. Deswegen 1-0 für dich.
Wir bleiben bei Porsche, wir bleiben bei der Debütsaison von Porsche. 79 Punkte hatte Porsche am Ende seiner ersten Formel-E-Saison erzielt. Übrigens nur 2 weniger als Jaguar, die schon seit Saison 3 dabei waren. Aber darum geht es jetzt hier nicht. Welchen Platz hat Porsche denn mit den 79 Punkten in der Teamwertung belegt?
79 Punkte hat man dort. Du hast ja schon gesagt, Platz 7 in der Qualifikation, also hat man sich ja in gewisser Weise auch da im Mittelfeld abgespielt. Platz, sage ich Platz 9, dann sage ich Platz 8. Ich sage Platz 8.
DST Cheetah wurde Meister mit 244 Punkten. NIO belegte den 12. und letzten Platz mit 0 Punkten. 79 Punkte reichte für das Team Tag Heuer Porsche für Platz 8 in der Gesamtwertung. Das ist dein erster Punkt. Damit steht es 1-1.
Wahnsinn. Dann komme ich zu meiner nächsten Frage und frage dich, was die längste Strecke der aktuellen Formel-E-Saison sein wird.
Ich weiß, bevor Shanghai in den Kalender kam, war Monaco die längste. Aber Shanghai, meine ich, wäre auch relativ lang. Also zwischen den beiden wird es sich entscheiden. Ich meine, Shanghai waren auch auf jeden Fall über 3 Kilometer. Aber ich glaube, es ist nicht ganz so lang. Also ich bleibe bei dem, was ich eben gesagt habe, nämlich Monaco mit 3,3 Kilometern.
Du sagst 3,3 Kilometer Monaco. Und du hast gesagt, Shanghai war so bei roundabout 3, ja genau 3,1 Kilometer. Und Monaco ist mit 3,3 die längste. Da wir auch bei Madrid noch nicht die hundertprozentige Kilometerangabe und Streckenlayouts haben, lassen wir das mal aus. Das wäre nämlich offiziell beim Testing 3,9 Kilometer gewesen, wäre aber jetzt unfair hier reinzunehmen. Deswegen 3,3 auch hier die richtige Antwort. Deswegen 2-1.
Okay, Luca, dann kommt jetzt schon meine dritte Frage für dich. Kannst du mir denn sagen, wie viele WM-Punkte Porsche in seiner bislang erfolgreichsten Formel-E-Saison geholt hat? Es war Saison 10.
Die erfolgreichste Saison für Porsche, punktemäßig.
In der man die meisten Punkte geholt hat, ja, punktemäßig.
Gut, Saison 10, da ist man ja zumindest nicht Teammeister geworden. Das waren also roundabout so, waren das 340 Punkte? Mache ich mal ein bisschen konservativ und sage 325 Punkte.
Die richtige Antwort lautet 332 Punkte. Ich hätte dir aber plus minus 25 Punkte gegeben. Also von daher richtige Antwort, dein zweiter Punkt.
Gut, dann steht's 2-2.
Du hast aber noch eine Frage, hoffe ich.
Genau, ich habe noch eine Frage. Ja, da muss man gewisserweise überlegen. Nämlich frage ich dich, ob es dieses Jahr mehr Asien- oder mehr Europarennen gibt.
Also Rennen oder Events?
Mir geht's um Events, also da, wo gefahren wird.
Wir fahren in Madrid, Berlin, Monaco und London. Das sind 4 Events in Europa. In Asien fahren wir in Jeddah, in Sanya, in Shanghai und Tokio. Das sind 5. Demzufolge meine Antwort, Asien.
Wir fahren in Tokio, das ist richtig. Also einmal Asien, dann fahren wir zweimal in China, also sind wir bei 3. Und in Jeddah sind wir dann bei 4, also sind es auch 4 Asien-Rennen. Also es ist gleich viel. Also wir haben 4 Europa- und 4 Asien-Rennen. Also bleibst du bei 2-2.
Ah, okay, zählen muss man noch können, alles klar. Dann trennen wir uns an dieser Stelle mit einem Unentschieden.
Ich hoffe, wir kommen noch zusammen, was das Thema Social Media angeht. Wenn ihr das noch nicht getan habt, dann verweise ich euch gerne, nämlich auch bei eFormel.de, was das Thema Social Media angeht, macht ihr am besten unter dem Reiter Social Media. Dort könnt ihr mit uns in Verbindung treten und dort den aktuellsten News und Entwicklungen dort auf den Kanälen dort auch folgen. Ein Blick auf eFormel.de lohnt sich weiterhin, auch was das Thema Podcast angeht. Abonnieren und bewerten natürlich nicht vergessen auf allen Podcast-Plattformen, die ihr so hört, sowie auch das Archiv vom ePod auf eFormel.de findet ihr jeweils dann auch, sowie weitere Informationen zu diesem Podcast. Und wir blicken in der nächsten Folge tatsächlich schon, wenn nichts dazwischen kommt, das ist ein kleiner Disclaimer, kann sein, dass dazwischen noch eine Folge kommt, aber sicher steht, dass wir im Dezember auf den Sao Paulo E-Prix schon vorausblicken und da den großen Check machen, wer denn am besten aufgestellt ist für das Rennen dort in Brasilien. Und da freuen wir uns drauf, dass es dann die erste Rennvorschau zur neuen Saison geben wird.
Und das ist natürlich nicht nur die Rennvorschau, sondern weil es das erste Saisonrennen ist, natürlich auch die Saisonvorschau. Luca, muss man natürlich an der Stelle sagen, das machen wir ja immer in der Folge, wo wir aufs erste Rennen blicken, auch so einen kleinen Ausblick auf die Saison geben.
Genau, da prüfen wir alle Teams auf Herz und Nieren und wer hat da möglicherweise die Nase vorne, was das Thema Team- und auch Fahrerweltmeisterschaft angeht. Große Freude hat es mir gemacht, natürlich auch wieder mit dir diese Folge zu machen, Tobi. Danke für deine Zeit.
Gerne, Luca. Kann ich nur zurückgeben.
Ich hoffe doch, euch hat die Folge auch gefallen. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal hier im E-Pod von eFormel.de.
Ciao.